Darf auch euch heute bitten, mit mir einen Petrusbrief aufzuschlagen. Petrusbrief in Kapitel 4. Seit geraumer Zeit beschäftigen wir uns mit den Versen 4 bis 17. Und heute kommen wir zu den Versen 4 bis 11. Entschuldigung, die Verse 4 bis 11, ein Abschnitt. Heute kommen wir zu den Versen 10 bis 11. Letztes Mal habe ich etwas Gas gegeben und etwas vom Tempo angezogen, um das zu tun, was ich heute vorhabe. In diesem Zusammenhang, ich lese noch einmal die Verse. Da sind sie uns vor unserem geistigen Auge. Und wir wollen heute über die Verse vor allem 10 bis 11 nachdenken. Ich lese ab Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vom Wesentlichen drei Dinge beschreiben diese Verse, um was es geht. Es geht das Ende aller Dinge, es geht darum, was vor allen Dingen, worauf wir achten sollten und dann als letztes für was alle Dinge dienen und zu welchem Ziel alle diese Dinge dienen. Das Ende aller Dinge haben wir uns angeschaut und bemühen uns oder arbeiten uns in diesem Bereich, was vor allen diesen Dingen geschieht. Und da sind wiederum vier Aspekte, auf die drei möchte ich euch kurz nochmal erinnern. Das erste ist, vor allen Dingen, sagt Petrus, und er sagt, es geht darum um unsere Gemeinschaft. Nicht mehr nur das Leben in dieser Welt, es geht um unsere Gemeinschaft, um die Gemeinschaft der Gläubigen und es geht darum, dass diese Gemeinschaft erbaut wird, dass diese Gemeinschaft gestärkt wird. Wie wird das geschehen? Wie wird die Gemeinschaft erbaut? Wie wird die Gemeinschaft gestärkt? Er sagt vor allem, wir brauchen eine anhaltende Liebe. Und diese Liebe ist eine Liebe, die dazu fähig ist, eine Menge von Sünden zuzudecken. Das braucht eine Gemeinschaft, damit sie gestärkt wird und damit dieser Leib Christi auch zu wachsen vermag. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, es braucht eine nicht murrende Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die für einen da ist und eine Gemeinschaft, die gern für einen da ist. Das heißt, die den Dienst aneinander, diese Liebe in der Tat, in dieser Weise auslebt, die macht das gern und nicht murrend. So, das ist das Zweite, was es vor allen Dingen, was wir brauchen. Und das Dritte ist, wir brauchen eine dienende Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die einander füreinander da ist und auch einander dient. Und das sind die Verse 10 bis 11. Und da will ich heute mit euch hineingehen und das anschauen. Und dabei belasse ich die Einleitung. Ich glaube, das war die kürzeste Zusammenfassung, die ich jemals in einer Bibelstunde gemacht habe. Ja. Also, das heißt nicht, dass ich immer wieder darauf Bezug nehmen werde, aber damit wissen wir, wo wir waren, wir wissen, was inhaltlich da uns gesagt wird und wir gehen jetzt einfach weiter. Also es geht um die Verse 10 bis 11, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gabe Gottes. Hier, das Thema hat sich nicht geändert, das Wort, das wichtig ist, ist hier an dieser Stelle auch, jetzt geht es einander. Vorher sollten wir etwas untereinander haben, ging es um die Liebe. Dann sollten wir etwas nicht gegeneinander haben, und zwar murren, sondern jetzt geht es darum, was wir füreinander, aneinander tun sollen. Und hier geht es in den Bereich des Dienstes. Und wenn es in dem ersten Aspekt der Liebe, ich will es andersrum, diese Liebe, von der wir sprachen, diese Liebe, die vermag, die Sünden zuzudecken, die wird deutlich in einer Haltung und in einer Tat. Und ich glaube, dass dieses nicht murrende, füreinander fürsorgende, dass es eine Haltung ist. Also wenn wir diese Liebe leben sollten, dann geht es um eine Haltung. Und diese Haltung ist nicht murren, mit Freude das tun. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo die Liebe sich in einer Tat zeigt. Und zwar in einem Dienen aneinander und in einem Dienen füreinander. Also die Gastfreundschaft, die da angesprochen wurde, ist, und das Nichtmurren ist mehr in dem Bereich der, unserer Herzenshaltung, der aktiven Liebe, und die, der Dienst, der jetzt angesprochen ist, ist mehr in den Bereich der Tat. Also wie zeigt sich diese Liebe praktisch, wenn man das jetzt so sagen kann? Wobei ich das ja nicht so arg mag, wenn man das unterscheidet zwischen Theorie und Praxis. Aber das heißt, wie wird die Liebe sichtbar? Ja, und die Liebe wird sichtbar eben in einer Tat, in einer dienenden Tat. So, es ist etwas, was wir tun sollen, und da wird diese Liebe sichtbar. Wenn wir uns mit diesen Versen beschäftigen und mit dieser Liebestat, einem Dienst aneinander und einem Dienst untereinander, so werden wir uns mit dem ganzen Thema der Geistesgaben und der Gnadengaben uns auch beschäftigen. Und ich habe gedacht oder habe so ein bisschen reflektiert und habe gedacht, ich glaube, ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, über diesen Bereich ausführlich zu lehren. Vielleicht hier und da schon mal was gesagt, aber so ausführlich, dass wir uns Zeit genommen haben, in diesem Bereich, im Kontext unserer Gemeinde, darüber nachzudenken, dachte ich, nee, das ist, ich habe schon gedacht, ich habe schon alles gesagt. Und das Gefühl, ich habe meine Herausforderung besteht, das Gleiche wieder so zu sagen, dass es für euch neu vorkommt. So, aber dann dachte ich, nee, mit diesem Bereich haben wir uns vielleicht noch nicht so intensiv beschäftigt. Und ich glaube, es tut gut, wenn wir darüber nachdenken, über die Geistesgaben, über die Gnadengaben, überhaupt über die Gaben und den Dienst in der Gemeinde. Das sind ja einige Fragestellungen, die damit verbunden sind. Also, und da sollten wir bleiben. Vor allem möchte ich als Schwerpunkt zwei Bibelstellen, zwei Abschnitte der Bibel als Illustration, als Vertiefung, als Erklärung heranführen. Römer 12 und 1. Korinther Kapitel 12 bis 14, so in diesem Kontext, möchte ich diese Stellen hier und da, natürlich werden wir auch andere Stellen als Hilfe uns nehmen. Die Bibel erklärt sich selbst und wir wollen das auch tun. Aber bevor wir uns also mit diesem Thema der Gaben und den Dienst mit den Gaben untereinander und füreinander beschäftigen, möchte ich eine Sache vorher klären, beziehungsweise uns davon der Schrift ausrichten. Und zwar schreibt Paulus ja, dass wir einander dienen sollen. Also der Schwerpunkt heißt, dient einander. Und wenn wir über dieses Thema nachdenken, dann geht es darum, dass wir diesen Liebeserweis bringen und einander dienen. Und meine Frage war, wem dienen wir? Wer dient wem? Wer dient wem und warum? Und ich habe gedacht, vielleicht ist es gut, wenn wir am Anfang klarstellen, um was es hier eigentlich geht. Also der Auftrag ist, dass wir einander dienen sollen. Ein Glaubensbruder dient einem Glaubensbruder, beziehungsweise eine Glaubensschwester dient einer Glaubensschwester, oder andersrum, Christen dienen Christen. So, der Dienst, von dem hier die Rede ist, ist, wir sollen einander dienen. Und bei mir kam sofort der erste Gedanke, aber wir dienen doch Gott, wir dienen doch unserem Herrn. Petrus sagt, dient einander. Und ich denke, dass es auch das für euch nichts Neues sein wird. Aber wichtig an dieser Stelle, dass wir uns das nochmal vergegenwärtigen, weil das in gewisser Weise eine Ausrichtung sein wird, eine Weichenstellung und auch eine Prüfung und Motivation zugleich, was diese Geistesgaben und den Dienst eigentlich betreffen. Der wichtige Punkt ist, dass wenn wir einander dienen und wenn wir unsere Gnadengaben einsetzen und einander dienen, wir in dieser Weise nämlich Christus dienen. Und das halte ich für einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt, dass wir das nicht vergessen, und im Gegenteil, dass es uns klar wird und dass es uns hinterfragt und motiviert. Wem dienen wir? Wir dienen Christus. Wie dienen wir Christus? Indem wir einander dienen, dienen wir Christus. Ich will das negativ ausdrücken. Wenn wir nicht bereit sind, einander zu dienen, dann verweigern wir den Dienst an Christus und für Christus. Ich will es noch andersrum sagen. Wenn uns die Motivation und die Kraft fehlt, dürfte ich eine Bitte an die Technik. Könnt ihr dem Saal auch ein bisschen Licht geben? Oder sind die Lampen ausgefallen? Ich habe den Eindruck, ihr sitzt so im Dunkeln. Die da. Ja. Wenn ihr mitlesen wollt. Ja, so wird es schon ein bisschen heller. Jetzt sehe ich euch auch. Jetzt kann ich sehen, wie ihr reagiert, was in eurem Angesicht passiert. Ich will es also nochmal sagen. Wenn wir einander dienen, dann ist es das ist wichtig, dass wir verstehen, das ist die Art und Weise, wie wir Christus dienen. Wenn wir einander den Dienst verweigern, das ist die Art und Weise, wie wir Christus den Dienst verweigern. Also auch wenn Petrus schreibt, wir sollen einander dienen, dann ist es im ganzen Zusammenhang, hier geht es unser Dienst vor Gott und unser Dienst für Jesus. Und ich bin mir sicher, es ist wesentlich, es ist wesentlich einfacher und wir sind eher bereit, Christus zu dienen, als einander zu dienen. Jesus lieben wir doch, oder? Wir sind ihm so dankbar für das, was er für uns getan hat. Wir sind ihm dankbar für den Dienst an uns. Er hat den größten Dienst erwiesen, den man erweisen kann. Er hat uns gedient, um das möglich zu haben, was wir haben, unsere Erlösung. Und daher rührt auch die Motivation und die Kraftquelle, dass wir als Dank und als Liebe zu ihm, dass wir auch ihm dienen wollen. Das ist unsere Motivation, nicht um gerettet zu werden, denn das ist schon vollbracht, nicht um Anerkennung zu bekommen, nicht um Lob und all diese Dinge. Aus tiefem, dankbaren Herzen und aus dem Glauben heraus. Wir dienen ihm. Und ich bin mir sicher, ich gehe vom Guten aus, dass ihr alle bereit seid und willig seid und freudig seid, ohne Murren Jesus zu dienen, weil er es wert ist. So, ich glaube, an diesem Punkt werden wir mit den meisten kein Problem haben. Wenn ich fragen würde, willst du Jesus dienen? Natürlich will ich Jesus dienen. Und die Schrift sagt, wir sollen Jesus dienen, und dann sagt sie, und wenn wir Jesus dienen wollen, dann gibt es einen Weg, und zwar indem wir einander dienen, dienen wir ihm. Und dann wird es schwierig. So, dann ist das Murren da, und da sind Sünde da, und deswegen spricht Petrus vorher und sagt, wir brauchen eine Liebe, die die Sünde zudecken vermag, eine ganze Menge, und wir brauchen eine nicht murrende Haltung, weil letztendlich das, was wir dann tun, wir tun den Dienst an Christus und wir tun den Dienst für Christus. Ich erinnere euch an ein, zwei, drei Stellen, die das deutlich machen. Ich habe mir bei jeder Stelle, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich denke, wir sollen sie lesen, nicht nur darüber reden, dachte ich, die kennen sie. Aber dachte ich, aber welche Stellen kennen sie nicht in der Schrift? Die kennen ja alle Stellen. Also lesen wir, damit wir sie auch aus der Schrift lesen. Und zwar gerade wird das uns hineinnehmen in diesen Zusammenhang, zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 12. Warum dienen wir einander, oder warum dienen wir Christus, wenn wir einander dienen? Paulus beantwortet das so in Kapitel 12, Vers 4. Vers 4. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Der Gedanke ist der, dass wir, all die Kinder Gottes, all die in Christus sind, die sind ein Teil von Christus, die sind Glieder von Christus. Ich denke, nichts Neues für euch, diese Erkenntnis. Jeder Gläubige, jeder, der an Christus glaubt, jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, wurde in den Leib Christi hineingetauft. Und somit ist er ein Teil von Christus, ein Glied von seinem Leib. Und das ist der Gedanke, der für uns sehr wichtig ist. Das heißt, wir dienen Christus, indem wir seinen Leib dienen. Aber sein Leib sind wir, die Glieder untereinander. Dienen wir, wenn ihr etwas meinem Arm Gutes tut, es massiert, oder mit Salbe einstreicht oder mit Öl oder sonst irgendwas, tut ihr es mir gut? Tut ihr es mir als Willi gut? Tut ihr es meinem Fuß? Tut ihr es immer noch mir? Und das ist der Gedanke, das ist ein Grundgedanke, den wir uns erinnern sollen. Wir wollen es wirklich im Fokus behalten. Der Gedanke ist grundlegend, tut man einem Teil von Christus, einem Glied von Christus etwas, tut man es Christus. Das ist die Grundmotivation, das ist Grundverständnis. Wenn ihr mit mir in, also 1. Korinther 12, da gehen wir nochmal hinein, das ist das gleiche, Kapitel 12, Verse 12, 13 und vor allem 27. Lasst uns das vielleicht auch nochmal lesen, damit ihr die beiden Kapitel schon mal aufgeschlagen habt und wieder nachher schnell findet, wenn wir da ein bisschen mehr hineingehen werden. Der Gedanke, den Paulus hier anspricht, ist der gleiche. Schaut mal, Kapitel 12, Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem selben Geist getränkt worden. Das ist die gleiche Aussage. Durch die Taufe im Heiligen Geist ist dieses Geheimnis geschehen, ist dieses Wunder geschehen, dass wir ein Teil von Christus geworden sind. Somit ist jeder, der den Heiligen Geist hat, ein Teil von Christus. Geht in der Art und Weise, wie wir einem, der den Geist Gottes hat, dienen, in dieser Art und Weise dienen wir Christus. Weil wir nicht dem, nur in dem Glied etwas tun, sondern wir eben auch eben Christus damit etwas tun. In Vers 27 packt er das Ganze nochmal zusammen und sagt, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Das ist ein starkes Bild, ein gutes Bild. Und das werden wir uns in diesen Bibelstunden uns ein bisschen genauer anschauen. Nicht ohne Grund hat der Herr uns so gemacht. Unseren Körper hat er gemacht, bevor, oder nachdem er mit Christus einen Ratschluss gefasst hatte. Und uns hat er gemacht, damit in dieser Art und Weise, damit wir illustriert bekommen, was es bedeutet, ein Leib von Christus, ein Leib Christi zu sein, ein Glied Christi zu sein. Und Paulus gebraucht gerne dieses Bild vom Leib, vom Körper, um dieses Geheimnis zu entfalten. Wie es sich zueinander verhält, wie es miteinander funktioniert und wie es nicht funktioniert, was ist schön, was ist nicht schön, was wird privilegiert, was nicht und all diese Dinge, da lasst uns ein paar Gedanken uns darüber verlieren und ich hoffe, dass es uns ausrichten wird, auch stärken wird in der Gemeinschaft zueinander. Also der Gedanke ist, wir sind ein Leib von Christus, wie man dem Christus oder dem Leib etwas tut, so tut man etwas dem Christus. Wenn Petrus also sagt, dient einander, dann das schließt mit ein, dass wir eben Christus damit dienen. Wir sind im Petrusbrief im Kontext von am Ende aller Dinge. Worauf kommt es am Ende aller Dinge an? Und Petrus sagt vor allem, wie ihr miteinander und untereinander umgeht. Wenn ihr mit mir Matthäus 25 aufschlagt, möchte ich euch diesen Gedanken da etwas vertiefen. In der Endzeitrede, wir haben ja die Kapitel 24 intensiver angeschaut, 25 haben wir nur angelesen. In der Endzeitrede, nachdem Jesus gesagt hat, was sind die Zeichen, bevor er kommt, worauf müssen wir uns ausrichten, wann wird er kommen, was muss vorher passieren, all diese Dinge haben wir uns intensiv damit beschäftigt. Beginnt er die Gemeinde vorzubereiten auf das, was passiert, wenn er kommt. Er sagt, welche Haltung wir haben sollen, in welcher Erwartung wir leben sollen und dann redet er auch über den Lohn, also über das, was passiert, wenn er wiederkommt. Und ich lese euch ab Vers 31, Kapitel 25 an. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist vor Grundlegung der Welt an. Was für eine herrliche Wahrheit. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf, Gastfreundschaft, oder nackt und begleiteten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihm sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Interessant zu einem im Kontext von unserem Petrusbrief, dass wir hier in der Endzeitrede sind, in der Ausrichtung auf die letzten Dinge. Und was sagt Jesus, worauf muss man achten? Er sagt, dient einander. So wie Petrus das jetzt verstanden hat und das Ausschreiten, dient einander. Und der Gedankengang ist gleich. Er sagt, ihr habt es mir getan. Ihr habt all das für mich getan, im Gefängnis besucht und im Krankendienst und alles. Und dann sagen sie, ich habe dich noch nie nackt gesehen, Jesus. Ich habe doch nie im Gefängnis gesehen, Jesus. Ich habe doch das nie gesehen. Und Jesus sagt, doch, hast du. Du hast mich noch nicht erkannt. Du hast es noch nicht erkannt. Und er sagt, wenn ihr etwas getan habt, einem dieser kleinen Geringen, dieser Brüder, das heißt diejenigen, die die Brüder sind, Teil meines Leibes, das habt ihr mir getan. Ich finde das eine, also mir, für mich ist es eine höchst motivierende Angelegenheit. Und ich habe mir gedacht, wie notwendig ist es auch in mir eine Haltung und eine Sicht zu bekommen, dass ich die Menschen so sehe, wie Jesus sieht, nämlich als einen Teil seines Leibes. Und wenn ich das ihnen tue, dass ich Jesus darin sehe und Jesus in ihnen sehe. Wisst ihr, was es braucht, um sie so zu sehen? Eine Menge Liebe. Wisst ihr, was es braucht? Eine Liebe, die eine Menge von Sünden zu decken vermag. Aber das ist der Gedankengang und das ist sehr wichtig, dass bevor wir über die Gnadengaben nachdenken und über all diese Dinge, wir eine Ausrichtung und eine Klarheit darüber haben, dass wenn wir einander dienen, wir Christus dienen, wenn wir einem Glied seines Leibes etwas tun, wir Christus tun, im Positiven wie auch Negativen. Wichtig, im Positiven wie auch Negativen. Tun wir etwas Gutes, tun wir Gutes Christus. Belügen wir Christus. Darum gebraucht die Schrift immer wieder dieses Bild und sagt, wenn ein Gläubiger sündigt, dann versündigt er sich am Leib, und zwar am Leib Christi. Ich hoffe, ich konnte euch da in diese Richtung ausrichten und dieses Verständnis, wir haben es im Markus-Evangelium, Kapitel 9 haben wir es gehabt, als wir da darüber nachgedacht haben, wer ist der Größte, wer ist der Erste, wer ist der... So, Jesus greift es immer wieder auf, nimmt die Kinder zu sich, illustriert es an den Kindern und dann sagt er immer wieder, wer eines dieser Kleinen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer einem dieser Kleinen was zu essen gibt, gibt mir zu essen. Wer eines dieser Kleinen zu trinken gibt, gibt mir zu trinken. Der Gedankengang ist da ebenfalls. Und in diesem ganzen Zusammenhang sagt er Folgendes. Wenn einer von euch der Erste sein will, wozu muss er bereit sein? Der Letzte zu werden und ein Diener aller, ein Sklave aller. Das heißt, der Gedanke des Reiches Gottes und die Prinzipien des Reiches Gottes funktionieren, oder andersrum ausgedrückt, es ist eine dienende Gemeinschaft. Eine liebende, nicht murrende und dienende Gemeinschaft. Das macht den Leib Christi aus. Das macht das Reich Gottes aus. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht dazu bereit seid, dann kommt ihr nicht mal in das Reich hinein. So, das ist, hier geht es nicht, wer steht oben und wer steht unten, sondern hier geht es darum, wer dient. Wer dient wem? Und Jesus hat euch dieses Beispiel gegeben. Ich erinnere euch wieder eine meiner Lieblingsstellen im Johannesevangelium. Dass Jesus ihnen die Füße gewaschen hat und dann das sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Und das Beispiel ist übrigens nicht, wie man Füße wäscht, sondern das Beispiel dient einander. Das ist es, wo ich sage, dieses Beispiel, darum wurde ich Mensch. Darum wurde ich Mensch. Darum habe ich das getan, was ich getan habe. Ich bin gekommen, um nicht bedient zu werden, sondern zu dienen. Dient einander, das ist das Prinzip. Das ist die Berufung und das ist so funktioniert der Leib. So funktioniert der Leib Christi, so funktioniert die Gemeinde, indem wir einander dienen. Betone ich, einander dienen, füreinander. Also, ich mache einen kurzen Zwischenfazit, so eine kurze Zwischenprüfung, eine mündliche, eine geistliche Prüfung. Habe ich mir heute selbst gestellt und möchte ich euch auch gerne die Gelegenheit geben, das zu tun. Paulus sagt, jeder prüfe sich selbst. Und das möchte ich euch auch die Gelegenheit geben. In Anbetracht dessen, warum tue ich das, was ich tue? Warum diene ich? Warum mache ich bestimmte Dienste in der Gemeinde? Oder überhaupt mache ich bestimmte Dienste? Was ist meine Motivation? Warum tue ich das, was ich tue? Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, für wen tue ich das, was ich tue? Für wen mache ich das eigentlich? Ist mir klar, für wen ich das tue? Oder habe ich das schon unterwegs vergessen? Für wen ich das Ganze mache? Und das Dritte ist, und das wird gleich alles in dem Petrus-Text uns entfalten, aus welcher Kraft tue ich das? Also was ist meine Motivation? So, was, die Quelle meiner Kraft. Was treibt mich eigentlich an, Dinge zu tun oder Dinge auszuharren und trotzdem sie zu tun, auch wenn es schwer ist, auch wenn es schwierig ist? Und ich habe mir gedacht, diese Perspektive, dass wenn ich euch diene, ich Christus diene, allein der Gedanke, in dem, wenn ich jetzt euch anschaue, wisst ihr, ich schaue Christus an, das ist doch Wahnsinn, oder? Natürlich ein kleiner Teil von Christus, aber ich bin froh, überhaupt was von Christus zu sehen. Aber wenn ich euch anschaue, dann sehe ich einen Teil von Christus. Und das heißt, wenn ich euch so ansehe und euch diene, dann diene ich heute Christus. Und für mich ist es wirklich, nicht, dass ihr mir es schwer macht, aber wenn es schwer ist, dann dachte ich, das ist doch die antreibende Kraft. Das ist doch meine Motivation, denn ich liebe Jesus. Ich liebe Jesus. Und wenn der eine oder andere es mir manchmal schwer macht, ihn auch zu lieben und ihm zu dienen, dann muss ich einfach die Brille Jesu anziehen und sagen, okay, dann stelle ich mir als Christus vor. Dann stelle ich mir als Christus vor. Einfach als eine Einführung und eine Einleitung zu diesem ganzen Thema, was dieses einander dienen und so weiter, das werden wir im Einzelnen anschauen. Ich habe mir 7 Punkte aus diesen Versen mir rausgenommen. Als ich dann sie zusammenzählte, dachte ich, oh, 7, und da war ich glücklich, mag ich einfach. Und ich dachte, ich gehe diese Punkte durch, ich werde die Sätze nehmen und einzelne Wörter oder 2, 3 Wörter hinnehmen und anhand diesen so Vers, also Wort für Wort mehr oder weniger gehen wir dadurch und ich werde versuchen, dieses Thema jetzt zu entfalten. Was dieser Dienst ist, wie er getan werden soll, was die Geistesgaben anbetrifft, was müssten wir darüber wissen? Also steigen wir hinein, haben eine halbe Stunde für die erste Lektion, für die ersten Punkte. Also Vers 10 nochmal, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Und damit möchte ich erstmal wieder stehen bleiben. Wie jeder. 2, wie und jeder. Ich werde nicht in diesem Tempo alles machen und über Punkte und Komma reden, so. Aber ich denke, das ist nicht ohne Grund, dass es hier steht und dass entsprechend, wie wir die Gnadengaben empfangen haben, das ist das, wie jeder es empfangen hat, so sollten wir dienen. Nicht wie man es sich ausgesucht hat, nicht wie man gerne hätte, sondern wie jeder es empfangen hat. Also entsprechend der Gnadengabe. Andersrum, unser Dienst ist ein gabenorientierter Dienst. Und wenn ich das sage, dann weiß ich das, wie schwierig das ist und was für eine Lage ich uns Mitarbeiter und unsere Gruppen in Gefahr bringe, wenn ich das sage. Unser Dienst ist nicht notorientiert, ist nicht bedürfnisorientiert. Unser Dienst ist gabenorientiert. Wir haben jetzt momentan, suchen wir neue Mitarbeiter für die Kinderbetreuung. Die Größeren sollten auch das Wort Gottes, wenn die Erwachsenen hören, sollen die Kleinen, ich glaube 6 bis 10 Jahre, sollen sie es auch hören. Ich weiß, wie wichtig und notwendig, und ich stehe wirklich dahinter, dass wir das tun. Aber glaubt mir, das bedeutet nicht, dass jeder das machen kann und jeder das machen soll. Glaubt mir, dann ist manchmal sogar besser, wenn man es nicht macht, als wenn man es macht. Wenn es ein Falscher macht, und zwar, wenn es nicht gabenorientiert ist. Also es geht, wenn man nicht gabenorientiert ist, wie man empfangen hat, dann gibt es Konsequenzen dafür. Petrus betont und sagt, wie ein jeder empfangen, so dient einander. Das setzt voraus, dass man diese Gabe bekommen hat, dass man sie hat. Warum? Es ist wichtig, für diejenigen, denen man dient. Ihnen soll den Gaben entsprechend gedient werden. Und nicht einfach getan. Habe ich ein Problem, medizinisches Problem, ich kann doch nicht zu jedem X-Beliebigen gehen und dann, ich sage, Hauptsache jemand knetet mich durch. Hauptsache jemand sagt mir, geh zur Apotheke, keine Ahnung. Ich brauche doch jemanden, der weiß, was er da tut. Und der auch die Fähigkeit hat, mir zu helfen. Wenn wir einander dienen, aber nicht gabenorientiert dienen, können wir mehr Schaden anrichten, als wir etwas Gutes tun. Und nur damit wir es getan haben, ist nie der Ziel der ganzen Geschichte. Ich habe das schon gesagt und ich weiß, wenn ich das sage, ich meine, die Gesichter traue ich mir gar nicht hinzuschauen, die mir sagen, ah. lieber lasse ich bestimmte Dienste aus. Und lieber hören wir mit bestimmten Aufgaben auf, als dass wir nur aus Not Leute hineinstellen und sagen, macht's. Es ist nicht nur denen wir dienen, wird das zum Schaden. Es wird aber auch denen, die dienen, zum Schaden. Wisst ihr warum? Sie brennen irgendwann mal aus. Denn sie müssen Dienste tun, für die sie nicht begabt worden sind. Und sie werden versuchen, ich bin mir sicher, weil sie verstanden haben, das machen wir für Jesus, alles zu geben. Und sie werden das machen. Und irgendwann mal wird die Kraft ausgehen. Und sie werden merken, aber sie können es nicht so gut tun. Und sie entsprechen dem nicht. Aber sie müssen es tun. Und irgendwann mal brechen sie zusammen. Sie werden sich anfangen zu vergleichen. Oh, der andere, guck mal, wenn der macht, dann passiert das. Wenn ich mache, passiert nichts. Guck mal, wenn der das tut, dann ist das. Und wenn ich tue, auch nichts. Und man beginnt sich zu vergleichen. Und all diese Dinge. Und dann will man das so tun wie der. Und dann will man das so tun wie der. Und was auch immer. Es ist schwierig. Und ich sage, kurzsichtig ist man froh, der Dienst wird getan. Längerfristig ist es nicht gut. Der Dienst am Leib ist ein gabenorientierter Dienst. Können wir sagen, okay, mir fehlt gerade ein Ohr. Ich habe 10 Finger. 9 reichen es auch. Gehe ich zum Arzt und sage, bitte schneid's ab und mach's mir da dran. Also mache ich einen Finger an mein Ohr. Aber also jetzt habe ich den Mangel ausgefüllt. Und jetzt beginnt der Finger, das zu tun, was das Ohr machen soll. Glaub mir, da ist sehr einfach die Rechnung, wie weit das Gut im Leib tun wird. Ich verstehe die Logik, ja? Das ist jetzt nichts Kompliziertes, deswegen gebraucht auch Paulus diese Bilder. Er sagt, ein Finger gehört an die Hand, die Hand an den Arm, ein Arm an die Schulter. Das hat alles seinen Platz, alles seine Notwendigkeit, Daseinsberechtigung. Und nicht alles ist ein Ohr, nicht alles ist ein Daumen, nicht alles ist eine Hand. Es braucht dementsprechend die Glieder, die dazu begabt sind und so geformt und so gemacht sind, damit sie die Aufgabe auch erfüllen können. Ich halte es für sehr, sehr wichtig für eine gesunde Gemeinde, dass man gabenorientiert dient. In bestimmten Gemeinden, ich will nicht zu negativ sein und zu viel schimpfen, nehme ich mir immer wieder vor, nicht zu pauschal sein. Und trotzdem muss ich sagen, dass bestimmte Art von Gemeinden eine bestimmte Prägung hat und dem man auch ein Verständnis von Dienst. Hat eine Gemeinde verstanden, dass wir ein allgemeines Priestertum haben, dann sagt sie, jeder kann dienen. Ich nehme mal jetzt einen Dienst, wo es vielleicht offensichtlicher sein wird. Jeder darf predigen, solange er ein Mann ist. Nur weil er ein Mann ist, darf er jetzt predigen. Das ist einfach nicht wahr. Gott macht einen Unterschied zwischen Mann und Frau und er sagt, nicht, ich habe eine bestimmte Gruppe dazu berufen, einen Lehrdienst wahrzunehmen. Das hat Gott gemacht. Aber dann hat er gesagt, nicht Männer, nicht Frauen, sondern Männern. Aber damit hat er auch Gott nicht gesagt, und jeder Mann ist jetzt lehrbefähigt. Ist nicht wahr. Sondern auch da hat das was mit einer Begabung und mit einer Berufung zu tun. Und natürlich ist die Frage, wie erkennt man das, wer hat's nicht? Und das ist, dazu müssen wir, dazu kommen wir und wir werden darüber nachdenken. Aber das Prinzip ist, wie einer, und ich betone das, wie, nicht jeder diene, sondern wie ein jeder empfangen hat, so gilt es zu dienen. Schon mal eine Frage, weißt du, wie du empfangen hast? Weißt du? Und nicht nur auf welche Art und Weise, sondern welche Gabe haben wir? Welche Gabe hat der Herr dir gegeben? Darüber müssen wir nachdenken. Warum? Weil hier heißt, wie ein jeder. Das mag jetzt ein bisschen langsam vorkommen und ein bisschen penibelisch, aber das ist wichtig. Wie ein jeder empfangen hat, sagt die Schrift. Das heißt, jeder hat empfangen. Es gibt keinen, der nicht hat. Das kann ich euch versprechen. Es gibt kein Glied am Leib Christi, der nicht eine Platzanweisung im Leib Christi bekommen hat. Gibt es nicht. Denn es gibt im Leib nichts, wo Gott dran gemacht hat und gesagt hat, hat keinen Sinn. Ich weiß, ihr geht schon im Kopf durch, die Teile des Körpers und blickt, wozu hat das? Hat es überhaupt einen Sinn? Alles hat seinen Sinn. Und selbst die Teile, wo du denkst, hat keinen Sinn, haben einen Sinn. Ja? Jeder Teil des Körpers hat eine ein Platz. Und wenn das fehlt, dann fehlt dem Körper etwas. Und er leidet. Und er leidet. Ein gesunder Körper braucht alles. Und wenn etwas krank davon ist oder was fehlt, dann ist der Leib nicht mehr gesund. Die Bibel sagt, und das ist wichtig, dass die Gnadengaben oder dass die Berufung in den Leib Christi, die Taufe in den Leib, wenn der Geist Gottes uns in den Leib Christi hineingetauft hat, dann mit einer Bestimmung. Gott wollte dich, warum? Er will den Leib Christi bauen, ihn fertigstellen. Und er hat gesagt, Willi hat diese Aufgabe, meine liebe Omi hier hat eine andere Aufgabe, ich kenne sie. Und wir haben die Aufgaben und er hat mit einem ganz bestimmten Ziel dich da hineingetauft und sogar einen ganz bestimmten Platz gestellt. Es ist sein Wille. Das heißt, wir müssen uns fragen, kennen wir unseren Platz? Aber wenn die Schrift sagt, wie ein jeder, und das ist nicht nur hier an Haaren herbeigezogen, wenn es in dem Kontext der Gnadengaben geht, dann ist das die Verwendung, die Paulus zum Beispiel immer wieder gebraucht. Kapitel 12, Vers 3, im Prinzip könnt ihr euch die Lesezeichen Kapitel 12 im Römerbrief und Kapitel 12 im Korintherbrief hineintun. Nur nebenbei eine gute Merkhilfe, die Gnadengaben, Geistesgaben sind im Römerbrief und Korintherbrief Kapitel 12, da kann man sich das gut merken. Also wenn ihr in Römerbrief Kapitel 12 erstmal mal kurz aufschlagt, Vers 3, schaut mal, da formuliert Paulus das in gleicher Weise, Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Gott hat nicht nur das Maß des Glaubens zugeteilt, was eine interessante Formulierung ist, sondern einem jedem das Maß des Glaubens. Nicht, also, um das nochmal zu belegen, 1. Korinther 12, also da habt ihr es schon mal aufgeschlagen, macht euch ein Lesezeichen rein oder ein Merkzettel oder irgendwas. Wie gesagt, das werden die Stellen sein, mit denen wir uns intensiver beschäftigen werden. 1. Korinther 12, Vers 6. Und es gibt Verschiedenheit von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber, Vers 7, wird die Offenbarung des Geistes zu Nutzen gegeben. Und wieder in die Bedeutung ist jedem, nicht nur Einzelnen, jedem. In verschiedenen Arten und Weise, unterschiedlich, aber jedem. Und das Gleiche habe ich mir notiert in Vers 11. Ja. Dies aber wirkt ein und derselbe Gott und teilt jedem besonders aus, wie er will. Und ich möchte einfach diesen Schwerpunkt erstmal auf diesem jedem legen. Ich bin davon überzeugt von der Schrift, dass jeder ein Teil am Leib Christi ist. Und das ist jetzt keine große Wahrheit, die ich euch belegen muss. Wenn er in den Leib Christi hineingetauft worden ist, dann ist ein Teil von und ein Glied des Leibes. Und somit hat er eine Funktion übernommen. Somit hat er eine Funktion bekommen. Es gibt kein Kind Gottes, das nicht einen Platz und eine Funktion in dem Leib Christi hat. Gibt es nicht. So, jeder hat einen Platz. Und jeder hat eine Funktion, dass der Leib wächst und zu dem, und das ist, was er ist. Und ich weiß, was das in uns auslöst. Glückselig ist der, der sagen kann, ich weiß, was mein Platz ist. Ich weiß, wie ich empfangen habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige da sind, die sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich empfangen habe. Ich habe keine Ahnung, ob ich empfangen habe. Und jetzt sage ich dir schon mal eins. Wenn du weißt, dass du Kind Gottes bist und der Geist Gottes deinem Geist Zeugnis gibt dass, und du sagen kannst, aber lieber Papa, dann bist du Kind Gottes. Und dann kann ich dir schon ansagen, dann hast du es. Ob du es weißt oder nicht, mal dahingestellt, aber dann hast du es. Denn jeder hat es. Man bekommt nicht die Gnadengabe irgendwann mal, man bekommt sie nicht später, sondern man hat sie, man hat von Gott diese Gabe bekommen. Das passiert mit dem Hineintaufen in den Leib Christi. In diesem Moment werden wir mit dem Geist versiegelt, bekommen wir den Heiligen Geist. Und wisst ihr, was wir auch dann mitbekommen? Die Geistesgabe. Denn es ist der Geist, der das gibt, das ist der Geist, der da wird. Und wenn wir den Geist bekommen, dann haben wir das in uns. Das heißt, jeder hat es. Die Frage ist nicht, wie kriegst du es? Die Frage ist, wie finde ich es raus, gell? Als ich heute Mittag so mit zwei Brüdern kurz gesagt habe, was ich heute vorhabe, mit euch zu machen, sagten sie, ah, dann gibt es ja einen Gabentest. So schmeichelhaft, die wissen, dass es nicht gibt. Der Weg, das rauszufinden, ist jetzt nicht, wir starten einen Gabentest. Es gibt, glaub mir, verschiedene Gabentests gibt es. Man kann das bestimmt heutzutage sogar online machen. Ist alles möglich. Ich bin kein Freund von Gabentests. Überhaupt nicht. Und ich sage euch nicht viel, aber ich sage ein bisschen, warum. Weil Gabentest für mich nichts anderes ist, als ein Wunschprogramm ist. So, Gabentest stellen Menschen und die sagen, da gibt es so Kriterien und da gibt es so Bereiche. Dienst du gern Menschen? Ja. Putzt du gern? Nee. Isst du gern? Ja. Und dann gehst du so ab, dann deine Bedürfnisse, deine Vorlieben, das, was du magst, nicht magst, toll findest, nicht toll findest, du hakst das alles ab. Und dann nach irgendeiner Umrechnungstabelle, wie auch die ganzen Beziehungssachen bei Zeitungen funktionieren, ob man zusammenpasst oder nicht, so, dann kreuzt man das an und am Ende, ah, das ist deine Gabe. Und ich glaube, dass es mehr ein Wunschdenken ist. Man geht durch und sagt, oh, was würde ich gerne tun? Ah, so Klos putzen nicht so gerne. Nö, ist nicht mein, so. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht unsere Bedürfnisse damit hineinnimmt. Das will ich an dieser Stelle noch gar nicht betonen. Der Punkt ist der, vor längerer Zeit kam eine Schwester zu mir, eine junge Schwester, und sagt, Willi, kannst du mir erklären, was Prophetie ist? Was ist die Gabe der Prophetie? Interessante Frage. Ich sage, warum willst du es wissen? Ja, ich habe so einen Gabentest gemacht und ich habe die Gabe der Prophetie. Sie hatte keine Ahnung, was es ist. Aber sie hatte diese Gabe jetzt, weil sie hat so einen Test gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich sie gefragt, was das für eine war. Und dann hat sie mir alles erklärt, was sie da angekreuzt hat und warum sie es angekreuzt hat. Und ganz ehrlich, das war mehr ein Wunschdenken, als dass es eine Gabe war. Also das ist immer meine persönliche Meinung. Nicht im Wort des Herrn, da steht nicht der Bibel, nicht, macht keine Gabentests. Steht nicht drin. Aber das ist meine persönliche Meinung, dass es mehr Fleisch als Geist ist, was hinter diesen Gabentests steht. Wie kriegt man das raus? Wie kriegt man das raus, wenn man keinen Gabentest macht? Wer gibt die Gaben? Der Herr, richtig? Durch seinen Geist. Teilt aus? Richtig, das macht er. Wer kann es einem sagen? Der Herr. Was haben wir vorher gelernt in der Bibelstunde? Was ist am Ende der Tage so wichtig, damit wir am Ende der Tage leben können und uns auf das Kommen Jesu Christi vorbereiten und auch diese Dinge alles tun können? Was müssen wir tun? Beten. Wisst ihr, wie der beste Gabentest ist, herauszufinden, geh auf die Knie vom Herrn und sagen, Herr, was ist mein Platz? Das ist es. Es ist nicht sehr spektakulär. Du brauchst kein Internet sogar dafür. Es geht so. Der Punkt ist aber, bevor du das tust, frag dich, warum du das wissen willst. Ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Gabentests nicht darum sich drehen und der Grund ist, warum man sie macht, weil man sagt, ich habe verstanden, wenn ich einander diene, diene ich Christus. Und ich will Christus dienen. Ich will meine Berufung im Leib Christi verstehen. Ich will nicht einfach nur Nutznießer des Leibes sein. Ich will den Leib etwas Gutes tun. Ich will Christus was Gutes tun. Ich würde gerne wissen, welche Gabe hat Gott mir gegeben. Und das ist die Haltung und nicht die Haltung, alle haben eine Gabe, ich habe keine Gabe. Was ist meine Gabe? Welche Gabe habe ich wohl? Ist sie gut? Ist sie nicht so gut? Ist sie wertvoll? Nicht wertvoll? Oh, ich hätte gern diese Gabe. Oh, ich würde auch so gerne immer vorne stehen, die Leute würden nicht. Oh, ich würde auch so gerne so eine große Gemeinde haben. Ich würde auch gerne das und ich würde gerne das. Ich würde gerne das. Was ist meine Motivation, rauszufinden, was meine Gabe ist? Und ich sage, wenn die Motivation ist, fleischlich ist, und zwar selbstverherrlichend, und dass ich mich gut fühle, dass ich mich gebraucht fühle, was auch immer, dann wird dieses Gebet nicht erhört werden. Und du wirst nach wie vor nicht wissen, wozu Gott dich berufen hat. Aber wenn du ganz ehrlich vor Gott gehst und sagst, Jesus, du kennst mein Herz Und du weißt, was ich meine. Ich will dir dienen. Ich will deinem Leib dienen. Glaub mir, er wird dieses Gebet erhören. Du wirst es erkennen. Auf welchem Weg? Ich glaube, erstens, er wird es dir aufs Herz legen. Das vermag er. Er wird dir das aufs Herz legen. Ein Dienst, ein Bereich, eine Fähigkeit, ein Wunsch. Er wird es tun. Zweitens, du wirst sogar ein Verlangen danach kriegen. Es wird nicht so sein mit Murren, sondern mit Freude. Du wirst sagen, ich würde so gern mich da engagieren. Ich würde so gern damit arbeiten. Ich würde so gern das auch tun. Das heißt, der Herr wird dir, ich nenne das, ich sage das jetzt, aber ich meine damit nicht negativ. Er wird dir eine Last aufs Herz legen. Das heißt, er wird dir etwas geben, was du sogar tun willst, auch wenn es schwierig wird. Sogar wenn die anderen es nicht wollen, dass du tust. Und du wirst dann sagen, ich kann nicht anders. Ich muss es tun, weil ich weiß, der Herr hat mich dazu berufen. Das ist ein inneres Zeugnis, das man hat. Aber wisst ihr was? Dieses innere Zeugnis wird dann von anderen bestätigt. Und das macht der Herr. Hat immer getan. Er beruft einen Menschen, legt eine Last auf sein Herz. Ihm wird das deutlich. Meistens sagen die Menschen, ich bin nicht würdig, das zu tun. Wenn ein Mensch sagt, ja endlich, ich habe mir schon lange gedacht, dass ich das habe. Ist ja klar. Wie oft höre ich das? Und deswegen, ich freue mich über diejenigen, wenn ich das Herz höre, die sagen, Gott legt mir eine Last, aber ich fühle mich überhaupt nicht würdig dafür. Glaubt mir, das ist bei mir dann, löst etwas aus. Und zwar, dann höre ich genau hin und denke, ah, da liegt eine Berufung. Wenn jemand sagt, ja, endlich, ist ja klar, endlich sind auch logisch, endlich haben sie auch gesehen, dass ich es habe. Ich würde schon so lange. Es ist ein anderer Geist, der dahinter steht. Aber da ist erstmal eine Last. Und dann macht es Gott voll. Bei Mose und bei anderen, dann ein Beispiel, Paulus, das sind natürlich die Großen, aber im Kleinen genauso. Er legt eine Last, er zeigt einem im Ringen, was er für einen Dienst haben will. Und manchmal zeigt er es sogar, wenn man nicht darum ringt, weil er es haben will. Und dann schickt er Menschen und die bestätigen das. Als ich die Berufung kam, Prediger zu werden, war ich 100% dafür überzeugt, dass ich keiner bin. Als ich dazu die Berufung bekam, ein Lehrer zu werden der Bibel, war ich 100% überzeugt, ich bin keiner. Aber diese Last hat mir aufs Herz gelegt. Und dann kommt einer zu mir, nach meiner ersten Predigt, die ich zusammen mit meinem Bruder gehalten habe, einem Ältesten, und da sagt er zu mir, Bruder, so mit dem Akzent, yeah, du musst Prediger werden. Ich war 22 Jahre alt. Stand ich da. Und dann habe ich nur eins gesagt, wenn der Herr es will, dann werde ich es. So. Das war die erste Bestätigung von außen. So war das. Ich habe von einem Pastor gelesen, und dieser Satz ging mir nicht aus dem Kopf. Er sagte über Geistesgaben und über Berufungen in diese Dinge, er sprach da in dem Kontext über Leitung und pastoralen Dienst, in diesem Zusammenhang habe ich es gelesen, und dann sagte er, wenn einer meint, er hatte die Gabe eines Hirten, sich umdreht und keine Schaf ihm folgt, hat er diese Gabe nicht. Wenn einer meint, er hat die Gabe eines Pastors und niemand ihm folgt, dann ist es nicht. Was er damit deutlich macht, ist, das eine ist, vielleicht hat man einen Eindruck und man hat eine Überzeugung, ich habe diesen Dienst, ich bin dazu berufen. Und das Fleisch kann auch sehr geistlich sich geben, das kann es. Und da ist mehr der Wunsch, der Gedanke und die Vision und der Traum oder die Faulheit, einen normalen Beruf auszuüben oder sonst irgendwas, die Bequemlichkeit, weiß ich. Und das kann trügen, weil das sehr subjektiv ist. Aber dieses Subjektive wird dann objektiv, und zwar dadurch in eine Bestätigung, und die macht Gott. Und wenn die Gemeinde, wenn der Leib den Teil nicht annehmen kann, weil es nicht ist, dann stimmt etwas nicht mit dieser Berufung. Wenn er sagt, ich bin aber Ohr, ich kann voll gut hören, und alle sagen, du, das tut leid, du bist nicht Ohr, du bist Hand, aber kein Ohr. Du hörst nicht so gut, aber dafür kannst du voll gut etwas machen mit deiner Hand. Sieh es doch ein. Nein, ich bin Ohr. Ohr ist was Besseres. Und ich will Ohr sein. Da, versteht ihr, was ich meine? Und nicht wenige. An dem Punkt, wo man für, in dem Bereich, ich bleibe mal in diesem pastoralen Bereich, weil an dem, das finde ich sehr gut, das veranschaulicht werden kann. An dem Punkt, wo dann diese Menschen oder diese Gliederteile anfangen dafür zu kämpfen, stimmt was nicht. Es gab einen Pastor, dem war sehr wichtig, dass alle anderen wussten, dass er Pastor ist. Und man musste immer mit Pastor ansprechen. Und man musste an seiner Klingel stand, Pastor so und so. Das war sein Titel. Und weh, man hat ihn nicht mit Pastor angesprochen. Wisst ihr, warum es wichtig war? Er war permanent danach aus, es zu bestätigt zu bekommen. Ihm war es wichtig. Er kämpfte immer um seine Autorität. Und da war einer da, der war nicht offiziell Pastor, aber alle liefen ihm hinterher. Alle suchten bei ihm Rat. Und wisst ihr was? Er war es. Er wusste es nicht mal selber. Er war es. Man hat ihn da nicht öffentlich eingesetzt, man hat ihm keinen Titel Pastor gegeben, aber die Schafe liefen ihm hinterher. Er war es einer. Er war einer. Und das ist der Unterschied, oder beziehungsweise ich bin davon überzeugt, das eine ist, wenn wir wirklich mit ehrlichem, reinem Herzen vor Gott kommen und ihm das hinlegen und sagen, Herr, ich will dir dienen und ich bitte dich, was ist mein Platz? Wie kann ich für dein Leib dienen? Wie kann ich dir dienen, indem ich anderen diene, die dir gehören? Wie kann ich es tun? Ich bin davon überzeugt, fest davon überzeugt, der Herr wird einem diese Bitte geben. Denn er freut sich darüber. Das ist in seinem Willen. Und wir haben gelernt, wenn wir in seinem Willen beten, wird er geben, oder? Er wird es geben. Und dann, wenn ihr es hört, dann schaut. Schaut, ob das bestätigt wird. Hört hin. Und das ist, denke ich, auch die Berufung der Gemeinde. Als der Geist Gottes Paulus und Barnabas zum Werk des Dienstes, zur Mission ausgesandt hat, haben sie es der Gemeinde gesagt. Und wisst ihr, was sie getan haben? Die haben gesagt, na gut, wenn es der Geist euch sagt, dann wer sind wir, dass wir Nein sagen? Nee, die Gemeinde in Antiochia, und sie fastete und sie betete und dann sandten sie sie aus. Sie bestätigten sie. Unter Fasten und Beten. Sie prüften das und dann erkannten sie das auch als Willen Gottes und dann sandten sie aus. Bei Timotheus, Paulus sagt, wie es ihr unter Handauflegung diese Gabe bestätigt worden ist. Du weißt das, die Gemeinde steht dahinter. Die Gemeinde hat sich zu diesem Dienst berufen. Und jetzt fache die Gabe an. Vernachlässige sie nicht. Die ist bestätigt worden, diese Gabe. Damit bedeutet es nicht, dass 100% dahinter stehen müssen. Oder wenn dann immer, es Kritiker wird es immer geben. Da, ihr versteht, was ich meine. Ich will das jetzt nicht so arg aufdröseln, aber ihr spürt, worauf ich hinaus möchte. Es wird immer welche geben, die das nicht akzeptieren, die das nicht mögen, aber oft ist da mehr Neid dahinter als die Fähigkeit, Geistesgaben zu unterscheiden. So, dass er das tut und er das nicht tut, warum tust du das, warum darf ich das nicht tun, das sind oft diese Motive, da geht es um Autorität, es geht um Machtkämpfe, mehr darum. Aber ich glaube, dass ein Teil unserer Aufgabe auch als Leib ist, dass wir aufeinander Acht geben in dem Sinne, dass wir andere bestätigen in ihrer Berufung. Ich mache das so, ich habe Augen offen. Und wenn ich merke, dass da eine Begabung ist, dann beobachte ich das. Und dann nach einer Zeit sage ich das auch denen. Und ich lege es auf Herz und ich sage, ich sehe das. Ich sehe das. Und ich will das fördern. Und wenn die Gelegenheit gibt, dann fördern. Ich denke, das ist gut, wenn wir als Leib so funktionieren. Wenn wir einander schon darin dienen, dass wir einander den Platz bestätigen, den Dienst bestätigen. Und wenn es nur bedeutet, zu sagen, guck mal, das ist so ein Segen, was du tust. Ich sehe, dass Gottes Geist da drauf ist. Ich sehe, dass Gott mit dir ist. Und ich sehe, dass das der Gemeinde gut tut. Allein wenn wir das tun, ist es nicht nur, dass wir denen dienen, die den Dienst tun, sondern wir bestätigen sie auch in diesem Dienst und ermutigen sie auch weiterhin, diesen Dienst zu tun. Also Punkt 1 haben wir geschafft, besser als keins, ja, wie jeder. Also wir halten fest, wir dienen einander. Wir dienen einander. Und wenn wir einander dienen, dienen wir Christus. Das ist unsere Hauptmotivation. Bitte vergesst es nicht. Wenn es schwer wird und wenn dieser Dienst schwer ist und wenn die Glieder Christi manchmal stinken und man sie trotzdem waschen muss, dann haltet es euch vor Augen, ihr macht es Christus. Ihr macht es für Christus. Ich hoffe, dass das so fest ist. Es ist kein Verein, es ist kein Selbstzweck. Wir dienen nicht einander und versuchen, eine Institution oder eine Ortsgemeinde am Leben zu erhalten. Das ist es nicht. Hier geht es nicht weniger als um den Leib Christi und den Dienst am Leib Christi, an dem ewigen, herrlichen Leib des Sohnes Gottes. Das ist unsere Berufung. Und das Zweite ist, wir dienen ihm, indem wir einander dienen. Jesus hat sich das so ausgedacht. Wir werden im Laufe unseres Studiums über die Geistesgaben, über das nachdenken. Warum hat Jesus sich das so ausgedacht? Wir können ihm auch direkt dienen. Aber er sagt, ich will, dass ihr mir dient, indem ihr einander dient. Das ist der Weg. Willst du mir dienen? Dien einander. Willst du mir was Gutes tun? Tu ihm was Gutes. Willst du mir was geben? Gib ihm was. Das will er. Das ist der Weg, wie wir ihm Danke sagen. Wie wir ihn verherrlichen können. Und dann die letzten zwei Punkte, die wir behalten. Wie, das heißt gabenorientiert dienen. Und jeder von euch hat eine Gnadengabe. Was kommt noch? Wir müssen uns anschauen, was die Gnadengabe ist. Empfangen hat. Wie empfängt man sie? Wir gucken uns, was dieses Einanderdienen bedeutet, wie dieser Einanderdienst aussieht. Als gute Verwalter, das müssen wir uns anschauen, was ist die gute Verwalterschaft darin? Verschiedenartige Gnadengaben, wir müssen die Verschiedenartigkeit uns anschauen. Nicht jeder ist ein Fuß, nicht jeder ist ein Auge, diese Dinge. Was gibt es noch zu entdecken? Wie diese Gnadengaben aussehen, und Petrus teilt sie in zwei Bereiche ein und er sagt, wenn wir dienen am Wort oder dienen am Werk. Also da gibt es zwei Kategorien. Und da gibt es eine Kategorie, die hat was mit dem Wort zu tun und eine Kategorie, die hat was mit dem Werk zu tun. Und dann sagt er, wie sollen wir diesen Dienst am Wort und diesen Dienst am Werk eigentlich tun? Also einiges zu entdecken in diesen Versen und wir werden dann so Wort für Wort, Satz für Satz durchgehen und ich hoffe, ein gutes Verständnis der Gnadengaben und unseres Beitrags dazu, was es bedeutet, dass wir einander dienen sollen. Ich möchte beten und darum dich bitten, Jesus, vom ganzen Herzen. Magst du das gebrauchen in der Schwachheit und der Begrenztheit, aber dass dieses Studium deines Wortes und das Studium dieses Themas, Herr, uns auch darin mündig macht, dass wir unsere Gaben entsprechend dienen und unseren Platz in deinem Leib einnehmen. Nein, nicht einnehmen, wir sind da, wahrnehmen, dass wir danach leben, dass wir der Berufung würdig leben und somit dir dienen und deinem Leib dienen und um was es eigentlich geht, dadurch dich verherrlichen, Jesus und Gott, den Vater. Ich bitte dich, Herr, um deine Gnade beim Nachdenken, jetzt beim Reflektieren, beim Prüfen und auf dem Nachhauseweg. Segne jeden Einzelnen. Danke, Herr, dass du sie hergebracht hast. Hat einen Grund und ich preise dich dafür. Amen.